Seit gestern Abend hält eine Gruppe von Jugendlichen das Schwesternheim Martha Maria des ehemaligen Bethanien-Krankenhauses besetzt. Die Angaben schwanken zwischen 50 und 150 Personen.
Der Marienplatz war blau, so viel Bullen waren da. Und Mensch, Meier musste heulen, das war wohl das Tränengas. Und er fragte irgendeinen, sag mal, ist hier heute ein Fest? Sowas Ähnliches, sagte einer, das Bethanien wird besetzt.
Nach einem Konzert der Anarchistenband Ton, Steine, Scherben in der Technischen Universität hatte die Basisgruppe Kreuzberg Heim- und Lehrlingsarbeit zu diesem Schritt aufgerufen, da, wie behauptet wird, das Haus leer stehe und der Senat sich nicht entscheiden könne.
Wird auch Zeit, sagte Menschmeier, stand ja lange genug leer. Ach, wie schön wäre doch das Leben, gibt es keine Pollis mehr. Doch der Einsatzleiter brüllte, räumt den Mariannenplatz, damit meine Knüppelgarde genug Platz zum Knüppeln hat.
Ja, und dann irgendwann gab es Tatütata, nicht die Feuerwehr, sondern die Polizei war da und wir verrammelten die Eingangstür. Jetzt haben wir gedacht, wenn die Polizei stürmt, die haben ihre Gummiknüppel, wir haben nichts, dann haben wir aus den Holztreppengeländern die gedrechselten Querstäben rausgebrochen und uns wie mit Schlägern, also mit Knüppeln bewaffnet.
Doch die Leute im besetzten Haus, kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Schmeißt doch endlich mit und fest und musch aus Kreuzberg raus.
In der letzten Folge habe ich vom Lehrlingstheater Rote Steine als eine der Wurzeln der Scherben erzählt. Hier sollten Lehrlinge ermächtigt werden, sich gegen Ungerechtigkeiten auf der Arbeit zu wehren.
Also wir hatten eine Szene, wir sind Malerlehrlinge und die Malerlehrlinge haben dann protestiert. Wir müssen immer nur im vierten Stockwerk die Farbeimer hochschleppen und die alten abgezogenen Tapeten runtertragen. Wir wollen ja auch mal was lernen.
Anders als die Studentenbewegung der 1968er Jahre ist die Lehrlingsbewegung heute fast vergessen. Doch die Scherben fühlen sich eher den Lehrlingen und Jungarbeitern als den Studenten verbunden. Es bleibt nicht die einzige Protestbewegung, für die sie sich in ihren Anfangsjahren engagieren. In dieser Folge soll es darum gehen, welche Rolle Tonsteine Scherben und ihre Musik in der Hausbesetzer- und Jugendzentrumsbewegung spielen. Ich erzähle von ihrem Aufstieg zu linken Legenden, davon, wie die Besetzung des Rauchhauses nach einem Scherbenkonzert zum Vorbild vieler weiterer Hausbesetzungen wird und vom Auftritt ihres Managers in einer Talkshow, mit dem er deutsche Fernsehgeschichte schreibt.
Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? Damit du mal...
Außerdem geht es um die Frage, wie die Scherben zur Gewalt linker Terroristen in den 70er Jahren stehen. Denn nicht jede politische Bewegung der damaligen Zeit ist so gewaltfrei wie ein Theaterstück. Mein Name ist Philipp Meinhold. Und ihr hört den Podcast Musik ist eine Waffe, die Geschichte von Tonsteine Scherben. Was verbindest du mit den Scherben?
Ich glaube in erster Linie Rebellion.
Musik kann zur Waffe werden, wenn du auf der Seite der Leute stehst, für die du Musik machst.
Rio war jemand, der hochemotional auf der Bühne, durchaus aggressiv, fluchte über diese Festivalbedingungen.
Ja, auf jeden Fall habe ich zwischen einem Song gesagt, haut die Veranstalter dieses Festivals ungespitzt in den Boden oder sowas. Ne?
Wen wenden sich denn eure Lieder?
An die Leute in unserem Alter und jünger, zwischen 15 und 22 und vor allem an Lehrlinge.
Folge 2. Keine Macht für niemand. Gut, legen wir los.
Schön.
In dieser Folge als Gesprächspartner bei mir ist Daniel Pongratz, besser bekannt unter dem Namen Danger Dan und sowohl solo als auch mit seiner Band Antilopen Gang, ein Künstler, der, wie die Scherben auch, sich in Songs immer wieder auch politisch äußert. Hallo Daniel, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich hier dabei sein darf.
Erinnerst du dich, wann du die Musik der Scherben kennengelernt hast? Wann und wie?
Ich glaube, dass ich mich nicht daran erinnere, weil das dann doch so weit zurückliegt, dass ich das als Kind oder so vielleicht schon irgendwo mitgehört habe und so. Und wir haben dann in Aachen, ich war dann so in der Hausbesetzerszene aktiv und so, da haben wir dann so Häuser besetzt und haben da drin dann so Radiosendungen selber aufgenommen. Und in einer der ersten Radiosendungen war natürlich der Rauchhaus-Song drin. Und ich glaube, das war der erste Moment, wo ich so ganz bewusst für mich diese Schaben entdeckt habe und das irgendwie richtig gefeiert habe und richtig toll fand. Ja.
Was war es, was dich da drin so angesprochen hat?
Das rumpelt einfach wie Sau. Ich fand, die Stimmung dieses Liedes ist einfach unglaublich und alle brüllen so rum und das Schlagzeug stolpert und irgendwie, es ist auch krumm und schief und alles andere als perfekt. Die Stimmung ist einfach großartig, finde ich.
Die Songs waren da wahrscheinlich schon so knapp 30 Jahre alt und trotzdem konntest du, wie ich 10 Jahre vorher auch, da total dran andocken. Wo kommt das her, diese Zeitlosigkeit?
Ich glaube, das ist einfach so Kulturgut, das in eine politische Szene, in so eine autonome Szene irgendwie nach wie vor reingehört und reingehörte. Und in diesen politischen Zusammenhängen, da wird das einfach weitergereicht. Also insbesondere diese Keine Macht für Niemand-Platte, ich glaube, die hat einfach eine Wahnsinnsstimmung. Die ist brachial, die wühlt auf. Ich glaube, es ist insbesondere diese Platte und diese Szene und diese politische Haltung. Und das gehört irgendwie zusammen.
Hallo. Wie bist du reingekommen?
War offen.
Ach nee, noch besser.
Alles frei zugänglich hier.
Gut, hallo, ich bin Chris. Hallo Philipp, da sind wir. Okay.
Ich treffe Nickel Pallert, den ehemaligen Manager von Tonsteine Scherben, in seiner Hamburger Firma. Er ist Geschäftsführer des unabhängigen Plattenvertriebs Indigo. 2 Tage die Woche arbeitet er noch. Seine 78 Jahre merkt man ihm nicht an. Wie mit allen ehemaligen Scherbenmitgliedern versteht sich das Du von selbst. Die Wurzeln seiner heutigen Firma liegen im Grunde bei den Scherben vor 50 Jahren.
Was ihm allen wichtig war, sich nicht unbedingt darauf verlassen, dass irgendjemand anders was für einen tut, sondern die Sachen selber in die Hand nehmen und anpacken und sehen, wie weit man kommt.
Deswegen gründen die Scherben 1971 für ihr erstes Album »Warum geht es mir so dreckig?« ein eigenes Label, die David-Volksmund-Produktion.
Weil bei welcher Firma hätten wir landen können mit unseren Texten oder mit dem, was wir gemacht haben, mit englischen Texten, wäre es vielleicht nicht groß aufgefallen oder hätte man gesagt, naja, aber mit den deutschen Texten, mit denen wir gestartet sind, da wäre es extrem schwierig geworden, irgendjemanden da zu finden, der sich dafür erwärmt und dafür vielleicht auch sich engagiert.
Rios Bruder Gerd entwirft das Albumcover. 2 braune Pappdeckel, die am Rand mit Heftklammern zusammengetackert werden müssen. Dazu das Logo des Labels. Eine Hand mit einer Steinschleuder. Auch den Vertrieb der Platte übernehmen die Scherben selbst.
Keiner wusste, wie das funktioniert so richtig. Man kannte zwar Plattenläden, aber wie kriegt man die Platten trotzdem da in die Läden rein? Das mussten wir wirklich selber entwickeln. Zum Glück gab es außerdem noch den sogenannten linken Buchhandel und dort kauften eben auch Leute ein, die sich für Schallplatten interessierten.
Und so sind die Scherben nicht nur die ersten, die Rockmusik mit deutschen Texten machen, sondern auch eine der Keimzellen der deutschen Indie-Szene. Jahre bevor die DIY-Bewegung durch den Punk populär wird. 3 Monate nach der Veröffentlichung ihres Debüts wird Scherbenmanager Nickel in die WDR-Talkshow Ende offen eingeladen, in der es um Popmusik zwischen Protest und Kommerz gehen soll.
Aber es war auf jeden Fall dadurch von vornherein Pfeffer in der ganzen Sache, weil es waren sehr unterschiedliche Leute eingeladen worden. Underground-Leute meinetwegen wie ich oder ein Veranstalter. Aber dann eben auch vor allem Rolf Ulrich Kaiser, an dem ich mich dann von vornherein wusste, an dem könnte ich mich festbeißen oder nicht.
Kaiser ist als Vertreter der Plattenindustrie eingeladen. Ein ehemaliger Musikjournalist, der mit Hilfe des Musikproduzenten Peter Meisel ein Plattenlabel gegründet hat. Nickel will deutlich machen, wie wichtig es für eine Band ist, unabhängig zu sein.
Also jetzt bei Ihnen konkret, die Situation ist ja nur echt objektiv so. Nicht? Sie haben einen Vertrag mit Peter Meise. Peter Meise ist eine Kapitalistensau und Musik, die höchsten Ranges, Popgangster, allen möglichen. Ja? Der braucht einen Mann, der draußen für ihn Gruppen einkauft. Holt er sich jemanden, der einen Namen hat, ein progressives Image, fährt die Wahl auf Rolf Ulrich Kaiser. Okay,
so den guckt er sich nicht ein. Gelaufen, nicht? Also ist eine
und wie geht das dann weiter? Wie geht das dann weiter?
Doch Nickel hat sich nicht nur inhaltlich vorbereitet. Unter seinem Jackett hat er ein Beil dabei.
Also der Plan war der, dass wir uns nicht vereinnahmen lassen wollten. Bei solchen Diskussionen ist es immer sehr schnell möglich, dass man dann auf irgendwelche Umarmungstaktiken von anderen Leuten reinfällt und dann ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Sondern dass wir klar sagen müssen, nee, also soweit haben wir einen Konsens, aber hier hört es irgendwo mal auf. Und das zu unterstreichen, dazu war eben ein Beilhieb oder wären Beilhiebe nötig geworden.
Erinnerst du dich an die Stelle, wo klar war, das ist der Punkt für die Grenzziehung?
Ja, das war, als das Gejammere über die Medien losging. Da sagte ich, da ist jetzt die Grenze. Da war mir ein perfekter Stichwortgeber.
Für wen sitzt du denn hier? Meinst du, das Fernsehen ist nicht auch ein kapitalistisches Organ?
Das Fernsehen hier, darüber bin ich mir völlig im Klaren. Ja? Und das, darüber können wir jetzt ganz objektiv reden. Ja? Das Fernsehen macht hier so eine scheißliberale Sendung. Ja? Wir haben hier die Möglichkeit, noch antisozialistisch zu quatschen. Einige können evolutionär reden, einige dürfen revolutionär reden. Ja? Und was passiert objektiv? An der Unterdrückung ändert sich überhaupt nichts. Das Fernsehen ist ein Unterdrückungsinstrument in dieser Massengesellschaft. Und deswegen ist es ganz klar hier, wenn überhaupt noch was passieren soll, hier muss man sich gegen den Unterdrücker stellen und man muss parteiisch sein und nicht hier einfach sagen. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? Damit du mal genau Bescheid weißt.
Insgesamt 12 Mal haut Pallert mit dem Beil auf den Tisch, an dem die Diskussionsteilnehmer sitzen. Gläser und Flaschen gehen kaputt. Die anderen Teilnehmer weichen zurück.
So. Jetzt können wir weiter diskutieren.
Erst als Nickel anfängt, auch noch die Mikrofone abzuschrauben, bricht der WDR die Live-Sendung ab.
Die Mikrofone brauche ich für Leute, die in den Jugendstrafanstalten sitzen. Ja?
Heute wird uns das Ganze gerne als lustige Anekdote in Rückblicken mit skurrilen Fernsehmomenten präsentiert. Doch damals hat es etwas Bedrohliches, Gewalttätiges.
Warst du hinterher zufrieden damit?
Naja, also man ist natürlich zufrieden, wenn man eine Sache so gemacht hat, wie man es machen will. Und den Eindruck hatte ich.
Ist das für dich komisch, für viele, der Mann mit der Axt zu sein?
Naja, es ist ja einfach so. Ich kann es ja einfach nicht wegwischen und will es ja auch gar nicht wegwischen. Und ich finde ja auch die Aktion weiterhin gut. Manchmal braucht man einen kleinen Skandal oder man braucht irgendeine Aufmerksamkeit, weil immer nur brav sein führt auch nicht viel weiter.
Nach ihrem ersten Konzert auf Fehmarn ist dies die nächste Aktion der Scherben, die ihren Ruf als Anarcho-Band festigt. Eine Band, die radikal ist und den Krawall nicht scheut. Ein weiterer Auftritt, der zum Mythos wird, kommt nur Tage später dazu.
Am Sonnabendabend war es in der Eisenacher Straße, wie wir bereits kurz berichteten, zu einer schweren Schießerei gekommen. Dabei war der 24-jährige Georg von Rauch durch einen Kopfschuss getötet und ein Polizeibeamter durch einen Bauchschuss verletzt worden.
Am 4. Dezember 1971, einen Tag nach Nickels Talkshow-Auftritt, wird in Berlin Georg von Rauch erschossen. Rauch gehört zur militanten linken Szene in West-Berlin. Er hat sich in einem Lager der palästinensischen Fatah militärisch ausbilden lassen und will nun gemeinsam mit anderen gegen den sogenannten US-Imperialismus und Zionismus kämpfen. Wer bei dem Versuch seiner Festnahme zuerst schießt, ist bis heute ungeklärt. Achim Müller vom Lehrlingstheater der Roten Steine.
Es hieß, ja, der Georg gehört dem 2. Juni an und die bekämpfen den Staat. Und er ist erschossen worden von der Polizei. Er war für mich dann in erster Linie, er war halt ein Freiheitskämpfer und das muss Mord gewesen sein.
Heute würde man es wahrscheinlich ein bisschen kritischer sehen.
Ja, das würde man heute schon kritischer sehen. Aber wenn man jung ist und man will die große Revolution machen und der Staat erschießt jemand, der auf mehr oder weniger auf unserer Seite, da war man einfach blind solidarisch, würde ich einfach mal so sagen.
Sie sind der Grund für jede Schießerei. Ich meine Menschen, yeah.
4 Tage nach Rauchs Tod spielen die Scherben im Rahmen eines sogenannten Teach-Ins, ein Konzert im Audimax der TU. Teach-Ins sind damals übliche Protestaktionen in Form von Diskussions- und Infoveranstaltungen. Auch Achim Müller von den Roten Steinen ist im Publikum.
Rio Reiser ist dann ans Mikrofon gegangen und hat gesagt, Leute, gerade am Mayanplatz ist ein Haus besetzt worden von Kreuzberger Jungarbeitern und Jugendlichen und sie werden es in Gedenken an der Ermordung von Georg von Rauch das Georg von Rauchhaus nennen. Kommt zum Mayanplatz bitte hin und schützt das besetzte Haus, damit es von den Bullen nicht geräumt wird.
Das ehemalige Schwesternwohnheim Martha-Maria-Haus gehört zum Bethanien-Krankenhaus, das seit einigen Monaten leer steht. Ein Gebäudekomplex aus 6 Häusern mit einem parkähnlichen Garten direkt an der Mauer. Der Senat will das Gebäude abreißen und hier die Stadtautobahn enden lassen. Die Scherben wollen die Freie Republik Bethanien errichten. Auch Scherbenproduzent Klaus Freudigmann ist an diesem Abend in der TU.
Also es wurde mit der U-Bahn Linie 1 nach Kreuzberg gefahren und es war ein bisschen Wettrennen mit der Polizei, weil da war dann bereits Polizei da, als teilweise die Unterstützer angekommen sind. Und die waren draußen vorm Haus. Wir hatten dann, die drin waren, das Haus verbarrikadiert.
Während die Polizei mit Tränengas und Schlagstöcken den Mariannenplatz räumt, kommt der Kreuzberger Jugendstadtrat Erwin Beck, um mit den Besetzern zu verhandeln. Beck ist ein ehemaliger Verfolgter des Nazi-Regimes und den Jugendlichen wohlgesonnen.
Nun kam wieder Erwin Beck, den wir nun schon kannten, und sagt, Leute, lasst mich ins Haus. Wir nein, über die Leiter, wir machen nicht auf, das ist eine Falle. Habt Erbarmen, wir kennen uns doch, ich bin ein alter, gebrechlicher Mann. Ich kann nicht über die Leiter. Okay, wir haben uns darauf eingelassen und wir haben ihn reingelassen, schnell wieder die Tür zugemacht.
Da gibt es verschiedene Darstellungen, aber ich weiß noch, der wurde hochparterre regelrecht zum Fenster reingehievt, also mit Unterstützung reingezogen, weil draußen stand da schon die Polizei, die Eingangstür war verbarrikadiert und dann gab es so einen großen Raum, wo alle, soweit die reinpassten, Besetzer drin waren und Erwin stand so in der Mitte, hat Rede und Antwort gegeben und hat halt geäußert, dass er nur Einfluss nehmen kann, dass es in der Nacht keinen Polizeieinsatz gibt.
Der Senator war stinksauer, die CDU war schwer empört, dass die Typen sich jetzt nehmen, was ihnen sowieso gehört. Aber um der Welt zu zeigen, wie großzügig sie sind, sagten sie, wir räumen später, lassen sie erst mal drin.
Also bitte, heute passiert nichts, es wird nicht geräumt, seit morgen um 12 Uhr bei uns im Bezirksamt. Und wir werden sehen, was wir machen können. Wir werden auch die Jugendsenatorin von ganz Berlin einschalten, Ilse Reichel. Und das war dann die erste Nacht. Wir jubelten, die Schlacht war noch nicht gewonnen, aber der erste Sieg war eingefahren und wir waren stolz auf uns.
In das besetzte Haus ziehen Lehrlinge und Jungarbeiter wie die Roten Steine, Jugendliche aus den umliegenden Freizeitheimen, dazu viele Trebegänger.
Es sind Kinder und Jugendliche, die teilweise ihr ganzes Leben in Heimen verbracht haben und die es in den Heimen oder im zerrütteten Elternhaus nicht mehr aushielten. Sie nächtigen in Ruinen und Haschkneipen, sie stehlen, um sich zu ernähren. Die Mädchen gehen auf den Strich oder schlafen mit Männern, um ein Bett für die Nacht zu haben, auch die 10- und 12-Jährigen.
Und 4 Monate später stand in Springers heißem Blatt, dass Georg von Rauchhaus hat eine Bombenwerkstatt. Und die deutlichen Beweise sind 10 leere Flaschen Wein. Und 10 leere Flaschen können schnell 10 Mollis sein.
Früh morgens, sagen wir mal, es war vielleicht 5 oder 4:30, schrie einer, Bullen, Bullen, die Bullen sind da. Wir wurden alle wach, guckten aus dem Fenster. 400 Polizisten, sagen wir mal, mit Helmen, Schildern und Stöckern im leichten Laufschritt, bom, 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 ums Haus rum. Ins Haus rein. Alle Türen wurden aufgerissen. Vor jeder Zimmertür stand ein Polizist. Sie bleiben drin. So, wir saßen denn da.
In der Presse war dann zu lesen, die Polizei hat Material für den Bau von Bomben gefunden.
Also wir haben nie einen Molotow-Cocktail. Sowas hatten wir gar nicht. Aber wir waren im Besitz von Bäckern, Kabeln und auch leeren Weinflaschen. Und daraus haben die dann das gemacht, meistens oft mit Fragezeichen. Ja, Material für Bomben sind eben leere Flaschen und sind Wecker und sind Zündkabel.
Letzten Montag traf Mensch Meier in der U-Bahn seinen Sohn. Der sagt, die wollen das Rauch ausräumen, ich muss wohl wieder zu Hause wohnen. Ist ja irre, sagt Mensch Meier, sind wir wieder einer mehr in unserer Zwei-Zimmer-Luxuswohnung und das Bethanien steht wieder leer.
Doch geräumt wird das Rauchhaus nicht, sondern über Nutzungsverträge legalisiert. Noch heute wird es als selbstverwaltetes Wohnkollektiv genutzt. Damals dient es als Vorbild für viele weitere Hausbesetzungen. In Ahrensburg, Hannover, Tübingen, überall werden nach Scherbenkonzerten Häuser besetzt. Bassist Kai Sichtermann.
Also diese Kombination, erstmal irgendwo zu spielen, Konzert zu geben und dann die Leute aufzurufen und sagen, ein Haus zu besichtigen, haben wir immer gesagt. Wir haben das Wort besetzen vermieden. Und ganz das haben wir, weiß ich nicht, ein knappes Dutzend Mal haben wir das, glaube ich, gemacht.
Rios Bruder Gerd Möbius.
Ja, ja, das war irgendwie die Blaskapelle, die alle zusammengeblasen hat, dass sie da dann nach dem Konzert das Haus besetzen. Da waren ja auch dann meistens genug Leute, ne? Wo die gespielt haben, mal 200 Leute drin und manchmal sogar 300. Und die meisten sind mitgegangen dann, ne? Das war ja richtig so ein Modell.
Das ist unser Haus. Schmeiß doch endlich Schmidt und Fest und Bosch aus Kreuzberg raus.
Heute ist Rio sowas wie der kleinste gemeinsame Nenner, würde ich mal sagen, innerhalb der Musikszene, zumindest auf den alle sich einigen können. Ja, von Reinhard May bis Slime haben die alle den schon gecovert.
Ja.
Woran liegt es, dass alle da irgendwie so sagen können, Rio ist es.
Everybody's Darling. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie es wäre, wenn Rio noch leben würde. Oder kann es auch was damit zu tun haben, dass es einfach dann irgendwann einfach vorbei war. Und so wie ich mir Rio Reiser vorstelle, glaube ich auch, dass der mit vielen, die den jetzt covern und die das irgendwie feiern, vielleicht gar nichts anfangen konnte und die auch vielleicht auch eher scheiße fände. Also so stelle ich mir ihn auf jeden Fall vor.
Und jetzt kann sich jeder vorstellen, dass die anderen gemeint sind.
Ja.
Was ist das Verdienst der Scherben für die deutsche Musik? Gibt es sowas, wo du sagen würdest, das ist ihr Vermächtnis, ihr Verdienst?
Also ich glaube, die Scherben stehen irgendwie für eine bestimmte Zeit und auch für eine ganz politisch aufgeladene Zeit und für eine politische Haltung in dieser Zeit so und sind für immer einfach damit verbunden. Das sind für mich die Scherben zumindest. Das ist so voll gemein, weil ich die ja vielleicht auch reduziere auf sowas, worauf die gar nicht reduziert werden wollen. So.
Aber das ist vielleicht auch der Grund, warum sich dann alle darauf einigen können, ne? Weil du sagst, das sind für dich die Scherben und für andere ist es eben Land in Sicht oder Junimond.
Ja, voll. Also ich glaube auch, die Scherben können für alle irgendwie was anderes bedeuten. So. Aber für mich sind die wütend und machen alles kaputt, was uns kaputt macht.
Kurz nach der Besetzung des Rauchhauses beginnen die Scherben Anfang 1972 mit der Arbeit an ihrer zweiten LP. Das Doppelalbum »Keine Macht für niemand« wird die bis heute meistverkaufte Platte der Band und für manche Kritiker das beste deutschsprachige Album überhaupt. Songs aus Theaterstücken gibt es nun nicht mehr, dafür andere Auftragsarbeiten. Den Rauchhaus-Song schreiben Rio und Lanrue für ein Teach-In zur Rauchhausbesetzung. Die letzte Schlacht gewinnen wir für einen Fernsehfilm über das besetzte Jugendzentrum.
Aus den Weltkapitalisten, die letzte Schlacht gewinnen wir. Schmeißt die Knarre weg, Polizisten, die rote Front und die schwarze Front sind wir.
Mit 16 liebte ich die Scherben vor allem für die politischen Songs ihres zweiten Albums. Es war die Zeit, in der ich mich politisch zu engagieren begann. An der Schule gründeten wir eine Antifa-Gruppe, samstagnachmittags gingen wir auf Demos. Die Musik der Scherben war immer dabei. Die letzte Schlacht gewinnen wir passte zu dem schwarz-roten Stern in meinem Ohr, der Rauchhaus-Song zur Besetzung unserer Schule während des Schülerstreiks. Keine Macht für niemand hörten wir auf Demos, Der Traum ist aus im Urlaub am Lagerfeuer. Und auch wenn diese Songs damals bereits 15 Jahre alt waren, passten sie zu unserem Lebensgefühl in den 80ern und dem vieler weiterer Generationen rebellierender Jugendlicher.
Mensch, Meier kam sich vor wie eine Ölsardine. Irgendjemand stand auf seinem rechten großen Zeh. Das passierte ihm auch noch in aller Herrgottsfrühe, im 29er kurz vor Hallensee.
Der BVG-Song, den wir später auch gerne sangen, ist so etwas wie die musikalische Schwester des Rauchhaus-Songs. In beiden kommt die fiktive Figur des Mensch Meier vor. Beide könnte man als eine Art Politschlager bezeichnen, die zum Mitgrölen einladen. Auf der Platte sollte der BVG-Song den Titel Mensch Meier tragen, doch veröffentlicht hatten die Scherben ihn bereits zuvor.
Die Idee war, ein singendes, tönendes Flugblatt zu machen. Es gab in der Zeit meines Wissens eine Fahrpreiserhöhung. Die Fahrpreise, die haben unter 60 Pfennige gekostet oder so. Und es gab eine Erhöhung, ich weiß nicht mehr, 60 oder 80 Pfennige. Und auf dem Hintergrund ist der BVG-Song entstanden.
Der Kassierer schrie, er hat noch keinen Fahrschein. Und Mensch Meier sagte laut und ehrlich, ich, aber ich war schwarz und füttere mein Sparschwein. Und der Schaffner sagte, Mensch, bist du verrückt.
Klaus Freudigmann hatte eine alte Plattenpresse aufgetan, mit der sie den Song auf Schallfolien pressen konnten.
Die Idee war, eine Seite den BVG-Song und die andere Seite Interviews. Und wir haben Interviews gemacht mit Menschen, die da in Mückernbrücke auf dem Bahnhof waren, was sie denn von der Fahrpreiserhöhung halten.
Was halten Sie davon, dass am 1. März bei der BVG die Fahrpreise erhöht werden?
Was? 1. März schon?
Ja.
Ist ja toll.
Ich bin der Meinung, dass die Fahrpreiserhöhung der BVG nicht gerecht ist.
Nicht, überhaupt nicht. Nee, wir sollen das verkraften.
Der Staat will nur haben. Und was machen wir? Die armen Schweine.
Und da sagte einer, du hast recht, Mensch Meier. Was die mit uns so machen, ist der reine Hohn. Erst wollen sie von uns immer höhere Steuern. Und was sie dann versieben, kostet unseren Lohn.
Und eine Rauchhausbewohnerin, die hat einfach ein Cover gemacht. Das war ein A4-Blatt, gefaltet mit Heftklammern. Und es gab ein Slogan von der BVG. Das waren Werbeplakate gegen das Schwarzfahren. Und wir haben den Spruch umgedreht. Herr Blöd gezahlt, Mensch Meier fährt schwarz oder so sinngemäß. Und die haben wir gratis verteilt.
Da riefen alle.
Doch das, was sich da in vielen Songs so eingängig mitsingen lässt, lässt sich auch als Aufruf zur Gewalt verstehen. Das Titelstück »Keine Macht für niemand« ist laut Legende sogar eine Auftragsarbeit für den bewaffneten Kampf. Rio erinnert sich 20 Jahre später so.
Und dann kam Anne an oder wer auch immer und gab den Auftrag, also eben vom Blues oder von dieser Fraktion da, also ein kämpferisches Lied zu schreiben, was dann »Keine Macht für niemand« wurde.
Der Blues ist eine lose West-Berliner Untergrundbewegung aus der Haschisch- und Anarcho-Szene der Stadt. Nach dem Tod Georg von Rauchs geht aus ihm die terroristische Bewegung 2. Juni hervor.
Ich bin nicht frei und ich kann nur wählen, welche Diebe mich bestehlen, welche Mörder mir befehlen. Ich bin tausendmal verblutet und sie haben mich vergessen. Ich bin tausendmal verhungert und sie waren voll gefressen.
Eine Formulierung war, mach mal jetzt ein Song, wo die Leute danach schreiend auf die Straße rennen.
Keine Macht für niemand. Keine Macht für niemand.
Das Verhältnis zum bewaffneten Kampf ist eine Frage, die damals auch die Scherben beschäftigt.
Na klar, also wenn irgendwo nötig, werden eben auch Steine geschmissen. Mhm. Und gegen Sachbeschädigung war gar nichts einzuwenden. Es ging dann, irgendwann tauchte die Frage auf, wie ist es mit Menschenleben? Ne? Und da muss ich sagen, natürlich wurden wir dann vorsichtig.
Das muss man unterscheiden. Also RAF war für uns eine ganz andere Ebene. 2. Juni, das war eben so, dass da viele Leute uns bekannt waren aus einer gemeinsamen Zeit.
Scherbenmanager Nickel Pallard.
Deswegen war es überhaupt kein, gab es da jetzt nicht so diese Barriere, dass man menschlich erstmal auf einem völlig anderen Stern war. Sondern gut, wir sagten, wir nehmen keine Waffe in die Hand, aber die Ziele oder einige der Ziele, und wenn es nur gegen den Vietnamkrieg ist oder überhaupt mal den ganzen Muff aus Deutschland rauszublasen, das fanden wir natürlich auch gut.
Während am Ende der Studentenbewegung einige den sogenannten Marsch durch die Institutionen antreten, gehen andere in den Untergrund. Insgesamt 33 Menschen werden bei Anschlägen der linksextremen Terrorgruppe RAF ermordet, über 200 Personen verletzt. Die Westberliner Bewegung 2. Juni dagegen gilt vielen Linken damals als Guerilla mit menschlichem Antlitz. Sie kommt aus der eher subkulturellen Szene, zu der auch die Scherben gehören. Bei einem Banküberfall verteilt sie Schokoküsse an die erschreckten Kunden. Doch auch bei ihren Aktionen sterben Menschen. Bei einem Sprengstoffanschlag auf den britischen Yachtclub wird 1972 der Hausmeister getötet. Der Präsident des Berliner Kammergerichts Günther von Drenkmann, 1974 bei einem fehlgeschlagenen Entführungsversuch erschossen. Die Radikalisierung geht mitunter schnell. Menschen, mit denen die Scherben vor ein paar Wochen noch ein Bier getrunken haben, werden plötzlich polizeilich gesucht.
Na, wir hatten einige Bekannte aus dem nahen Umfeld, die entweder auf der Fahndungsliste standen oder gerade ihre Prozesse hatten, wie Anne-Rose Reiche zum Beispiel oder Bommi Baumann oder Leute aus dem Umfeld vom 2. Juni.
Und manchmal verstecken sie sich bei den Scherben auch.
Nein, das vermischte sich alles irgendwie. Also alle kannten sich und wenn jemand ein Bett brauchte, dann hat er ein Bett gekriegt. Ja, da haben manchmal Leute Unterschlupf gefunden.
Jörg Schlotterer stößt im Herbst 1971 zu den Scherben.
Ich dachte durchaus, dass in manchen Situationen nicht gegen Menschen, aber dass Gewalt oder Sabotage irgendwie legitim sein könnte. Dass es sich dann so entwickelt hat mit der RAF, dass die Bomben geschmissen haben und Leute umgebracht haben, das war natürlich nicht in meinem Sinne und überhaupt nicht. War ein Irrtum, ein schrecklicher Irrtum.
In jeder Stadt und in jedem Land, mach ne Faust aus deiner Hand. Mach ne Faust aus deiner Hand.
Im Oktober 1972 wird die neue Scherbenplatte ausgeliefert. Das Cover stammt wieder von Rios Bruder Gerd. Der gesprühte Schriftzug »Keine Macht für niemand«. Dazu bestellen die Scherben mehrere tausend Plastikkatschis bei einem Spielwarenhändler in Hongkong. Die Steinschleudern legen sie der Platte als Gimmick bei. Der Musikjournalist Ralf Schlüter schreibt 20 Jahre später, Zitat, »Keine deutsche Platte erreichte diese Energie und Kraft«. Heute ist es eine Platte voll von Klassikern und Demo-Hymnen. Doch damals sind die Scherben mehr als nur eine Rockband. Sie stehen für das, was sie singen. Sie betreiben ihr eigenes Label, unterstützen die Lehrlings- und Jugendzentrumsbewegung. Sie haben die erste Hausbesetzungswelle ausgelöst. Haben sie dich beeinflusst als Künstler musikalisch?
Auf jeden Fall haben mich die Scherben beeinflusst musikalisch und auch lyrisch. Wir mit der Antilopengang haben unglaublich viele Rio Reiser-Zitate, unglaublich viele Scherben-Zitate, unglaublich viele Lieder, die anspielen auf Scherbenlieder. Also Mama, warum hast du mich geboren? All diese ganz viele Phrasen, die man eigentlich wiedererkennen sollte, finde ich, die findet man auf jedem Antilopenalbum. Und auch unbewusst, also ich habe ja selber ein Lied geschrieben, wo ich irgendwann singe, schläfst du heute bei mir? Und das ist, ich habe da nicht an Rio Reiser gedacht, ich habe es mir aber später angehört und habe gedacht, so okay, das ist schon klar,
eine gute Nachricht, ne?
Eine gute Nachricht, da ist irgendwie klar, wo das herkommt.
Die politischen Songs der Scherben sind ja sehr direkt. Mhm. Deine politischen Songs, würde ich sagen, sind eher ironisch gebrochen. Glaubst du, man kann heute nicht mehr so direkt sein?
Ich glaube, man kann schon so direkt sein. Ich glaube, das wäre nicht mein Stil, glaube ich, und auch nicht der Antilopengang. Ich wünsche mir das aber manchmal auch selber, so eine Haltung zurück. Ich verstecke mich vielleicht auch manchmal oder es ist einfacher, Sachen mit Ironie zu brechen. Und ich bin aber ganz angerührt von so Wut in Maschinen laufen, alles laufen, macht kaputt, was euch kaputt macht. So. Also es geht und man muss sich nicht immer verstecken hinter Witzen und Ironie und Hintertüren auflassen, sondern es gibt Dinge, die kann man einfach so in die Welt hinausschreien und vielleicht nehme ich mir diesen Mut auch für die Zukunft irgendwann mal vor.
Die Scherben haben irgendwann in ihrer Zeit unter den Erwartungen der linken Szene regelrecht gelitten. Kennst du das auch, so politische Erwartungshaltung, was Auftritte, was Statements, was Verhalten angeht?
Ja, ich kenne das und das ist auch eine Geschichte, die sich in der Antilopengang vielleicht mit der Antilopengang ein bisschen wiederholt hat, also vielleicht ähnlich wie bei den Scherben. Man muss sagen, wir verdanken den autonomen Zentren dieses Landes sehr, sehr viel. Das sind unsere Ursprünge, da kommen wir her. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, das ist mein Zuhause auch. Ich gehe dahin unglaublich gerne wieder zurück und ich fühle mich in diesen Orten auch sehr, sehr wohl. Aber es gibt auch oft sehr krassen Anspruch oder die Leute sind sauer, wenn man sagt, naja, ich mache das jetzt irgendwie hauptberuflich, ich hätte gerne einfach einen Platz, wo ich schlafen kann, ich hätte gerne einfach was zu essen. Und es wäre ganz cool, wenn da, wo ich schlafe, irgendwie das Bett vielleicht frisch bezogen ist und nicht noch drei Punker neben mir und auf mir und unter mir schlafen. Das klingt jetzt so ein bisschen lustig, aber das sind Erfahrungen, die ich gemacht habe.
Die und, Scherben auch, genau das war es zum Teil. Ja.
Und klar, und es gibt halt immer ständig irgendwie die Anforderungen, sich zu irgendwas Politischem, was gerade in dieser Welt passiert, zu verhalten. Und vor allem auch einfach zu Dingen, zu denen meine Position eigentlich ziemlich klar sein müsste. Und deswegen habe ich da auch keinen Bock drauf. Ich spiele auch nicht so gern mehr auf Demonstrationen oder so. Auch ich werde sehr oft eingeladen, aber irgendwie ist das gerade nichts mehr für mich.
50 Jahre vor Danger Dan erfahren die Scherben, was es heißt, vereinnahmt zu werden. Durch ihre besondere Glaubwürdigkeit betrachtet die linke Szene die Band bald als sowas wie ihr Eigentum. In der nächsten Folge von Musik ist eine Waffe, die Geschichte von Tonsteine Scherben.
Ja, fangen wir verraten. Ja, also die Bewegung uns selbst oder sonst was. Zum Beispiel allein nur, dass wir auf unser Äußeres geachtet haben.
Ich wurde am Kurfürsten Damm mal gesehen. Muss ich im Plenum vorsprechen. Skandal. Ich wurde am Kurfürsten Damm gesehen.
In dem Moment, ich habe Rio angeguckt, ich habe richtig gesehen, wie es in ihm hochkam, sich das Hemd aufgerissen und habe die Tischplatte an einer Ecke genommen. Und der war ja so ein dünner Typ, ne? Die Tischplatte, die flog da durch den Raum, ne?
Musik ist eine Waffe ist eine achteilige Podcast-Serie von mir, Philipp Meinhold. Mit Originalmusik von Rainer Oleag. Sprechermanifest Milan Peschel. Für den Schnitt ist Katrin Witt verantwortlich, für die technische Produktion und Sounddesign Stefan Lindner. O-Ton-Recherche Katrin Groth. Dramaturgie Sarah Meinhold, die Redaktion und Projektleitung hat Diana Arapovic. Für die O-Töne von Rio Reiser danke ich Gerd Möbius und dem Rio Reiser Archiv sowie Hannes Eiber. Er hat das Gespräch mit Rio 1993 für seine Autobiografie König von Deutschland geführt. Für Unterstützung danke ich außerdem Robert Kneschke von der Website riolyrics.de, Frank Menzel und Lutz Kerschowski, sowie allen, die für diesen Podcast mit mir gesprochen haben. Hey! Musik ist eine Waffe ist eine Produktion von Radio 1 vom Rundfunk Berlin-Brandenburg 2024.